Herzlich willkommen zu Follow the White Rabbit, dem Link 11 IT Security Podcast. Wir entführen euch in den digitalen Kaninchenbau der Cybersecurity. In unserem Podcast geht es um mehr als nur um Bits und Bytes. Wir tauchen ein in Themen wie Netzwerksicherheit, Webschutz und Performance, über Angriffsarten und deren Abwehr mit Automatisierung und künstlicher Intelligenz, bis hin zu regulatorischen Auswirkungen auf Unternehmen, Plattformen und Behörden. Aktuell, fundiert und persönlich. Also lasst euch mitnehmen auf eine spannende Reise, um die gar nicht so dunkle Welt der Cybersecurity zu entdecken. Bleibt dran und viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the White Rabbit, dem Link 11 IT Security Podcast. Mein Name ist Lisa Fröhlich, ich bin Unternehmenssprecherin bei Link 11 und euer Host wie immer. Vielen Dank. Es freut mich wie immer, dass ihr euch Zeit nehmt, mit mir in den digitalen Kaninchenbau Cybersecurity abzusteigen. Und wir haben heute eine Premiere, oder ich habe heute eine Premiere. Ich habe nämlich heute zwei Gäste und nicht nur einen. Dazu kommen wir gleich. Denn stellt euch mal vor, es ist 3 Uhr morgens. Die IT weckt euch mit einem Anruf und meldet, wir haben ein Problem. Server sind down, Systeme sind kompromittiert und keiner weiß genau, was passiert ist. Was ist jetzt? Wer übernimmt die Kommunikation? Welche Schritte müssen sofort eingeleitet werden? Und vor allem, wie stellt man sicher, dass sich so ein Chaos nicht wiederholt oder sich am Ende des Tages so weit verbreitet, dass wir insolvent gehen oder unser Unternehmen von der Bildfläche verschwindet? Dazu habe ich 2 absolute Experten eingeladen, Adrian Pusch und Christian Lang, die sich beide seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren in der IT und in der IT-Security bewegen und sich mit Themen beschäftigen wie Incident Response, Notfallmanagement, Security Services oder eben als Allrounder sozusagen in der IT unterwegs sind. Gemeinsam wollen wir solche Dinge besprechen wie, warum selbst gut ausgebildete IT-Teams unter Druck oft scheitern und auch, welche Notfallpläne jedes Unternehmen jetzt haben sollte und nicht erst dann, wenn es soweit ist. Und wie man forensische Spuren sichert, ohne sich selbst irgendwie dabei als Unternehmen zu behindern, in Anführungsstrichen. Und natürlich, vielleicht bringt der ein oder andere noch einen realen Fall mit, an dem wir an Beispielen ganz gut sehen können, was es mit so IT-Security und Vorfällen auf sich hat. Doch bevor wir jetzt in die ganzen Fragen eintauchen, Adrian, Christian, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt und heute meine Gäste seid. Das ist, wie gesagt, eine Premiere. Ich freue mich. Bitte stellt euch doch kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor.
Wer fängt an? Fange ich an? Okay. Zunächst einmal vielen Dank von meiner Seite für die Einladung. Freut mich, dass wir hier dabei sein können. Zu mir, ich bin seit, wie du es ja schon gesagt hast, relativ lange, seit jetzt 20 Jahren habe ich mal hochgerechnet, in der IT unterwegs und habe festgestellt, ich bin da so tatsächlich ein bisschen die ganzen OSI-Layer durchgelaufen. Ich habe Ausbildung gemacht bei einem Carrier, habe dort DSL, WDM-Netze und Festnetzverbindungen aufgebaut, habe mich dann irgendwann gefragt, okay, wie geht's weiter? Bin dann auf das Thema Studium gekommen, da ich dann schon gearbeitet habe, habe ich gesagt, okay, wenn, dann mache ich das dual. Habe das Ganze bei einem Unternehmen im Bereich Netzwerktechnik gemacht. Also da sind dann die nächsten 2 Layer dazugekommen und bin dort auch schon während meiner Zeit im Studium viel mit dem Thema Monitoring in Berührung gekommen. Habe dann in Projekten mitgearbeitet, wie der Administration von einem Kreditkartenzahlungsgateway, Unix-Administration, ein globaler IPS-Service, den wir hatten. Und eben immer wieder dieses Thema Monitoring auf dem Tisch gehabt, bin dadurch relativ früh in Berührung gekommen mit dem sogenannten SIEM, also dem Security Information and Event Management. Daraus in Folge dann in die Thematik SOC gerutscht, auch das schon vor circa 10 Jahren, also ich würde sagen auch noch relativ früh.
Also SOCs sind übrigens Security Operations Center für alle da draußen, die es nicht wissen.
Genau. Und durfte unter anderem auch mitarbeiten bei so einem Aufbau von so einem kompletten SOC, 24/7, global aufgestellt. Und das auch noch relativ früh, da war diese SOC-Bubble noch nicht so aktiv, glaube ich. Anschließend gab es im Unternehmen ein paar Umstrukturierungen. Ich habe parallel dann noch so ein bisschen Führungsverantwortung für mehrere Teams übernommen, bin in den Bereich Service Management gegangen und habe versucht, den Bereich IT Security ein bisschen weiter voranzubringen. Dann kam irgendwann Corona und andere Probleme. Hat dann für mich darin geendet, in einem Unternehmensübergang. Und jetzt bin ich wieder in dem Bereich unterwegs und betreue unsere Kunden in Security Services und sorge zum Beispiel fürs Onboarding in SOC Services und Incident Response Services.
Ja, spannend. Adrian.
Aber ich habe nur einen Punkt, ich habe noch einen Layer. Moment.
Ah, ein Layer.
Der Layer 8.
Ja. Ah, der Layer 8, der Mensch. 8.
Jetzt machen wir die Sache noch rund. Tatsächlich, genau, der Mensch. Und das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen unser Thema gewesen, weswegen wir hier sind. Ich habe dann privat angefangen, habe mir noch überlegt, okay, wie kriegen wir das Thema irgendwie unter die Leute? Habe angefangen, ein bisschen Social-Media-Content zu machen, habe eine Veranstaltung gemacht und jetzt zuletzt dann auch unter anderem mit Adrian unser Buch IT für Anfänger geschrieben. Ne?
Ja, sehr gut. Das verlinke ich natürlich in den Shownotes, ist klar. Adrian, dann stell du dich doch noch bitte vor.
Ja, ich mach's ganz kurz. Also ich finde inzwischen einfach die Formulierung mit der Concierge für Cybersecurity ganz cool. Bin wirklich im Security Consulting unterwegs, selbstständig. Wir machen sehr viel Notfallmanagement, also präventiv, aber eben auch einfach geschuldet aus der Erfahrung aus dem Incident Response. Das heißt wirklich aus, Firma wurde verschlüsselt, egal ob Autohaus, Rüstungskonzernen, alles zwischendrin. Also von, wir sehen pro Jahr, dadurch, dass wir eben auch ein bisschen Physical Pentesting machen, also einbrechen physisch in die Firmen, um dann eben auch die passenden Gegenmaßnahmen zu bauen, damit wir nicht selber wieder so leicht reinkommen. Sehen wir so, naja, technisch habe ich mit 80 Firmen pro Jahr zu tun, glaube ich. Und einbrechen ist so letztes Jahr, glaube ich, 18, 19 Mal. Und daher kommen eben auch durch die Incidents unser Know-how im Notfallmanagement. Also was passiert wirklich, wenn es gebrannt hat? Oder wie kann ich es eben eindämmen? Und das ist eben so wirklich das Steckenpferd, BCM und Notfallkonzepte und dann eben vor allem auch das Krisenmanagement. Also nicht nur das Technische, nicht nur der Bereich mit, ja, okay, jetzt müssen wir ein Image erstellen und wir müssen das tun und so funktioniert der Wiederaufbau, sondern eben auch Handling, the Headless Chicken Mode, also so dieses, ein Incident ist immer eine, wie wir das, unfreiwillige Gruppenarbeit unter Leistungsdruck. Keiner will in diese Situation kommen. Ich habe jetzt allein dieses Jahr, wir haben jetzt Mitte April, 6 Incidents gab bisher, also seit letztem Montag, die sind jetzt heute wieder am Laufen, also innerhalb von einer Woche sind die auch wieder voll da, aber halt immer, selbst mit Systemhäusern, na, da kommen wir jetzt ja gleich drauf, naja, sagen wir mal, mehr schlecht als recht. Ne, die meisten sind dann so gut vorbereitet, wie ich früher auf Mathe-Klausuren, wir schreiben Mathe, heute, oh, das war immer so, wenn du in die Klasse kommst, dann hast du gelernt, ja, worauf?
Ist klar. Wie gesagt, ich habe im Teaser ganz kurz vorgestellt, was passieren kann, wenn du mitten in der Nacht angerufen wirst und irgendwie gemeldet wird, tatsächlich ist was passiert, es ist dazu gekommen. Meistens passiert es ja entweder so kurz vorm Wochenende oder wie gesagt mitten in der Nacht, zu den Zeiten, zu denen die normalen Menschen natürlich nicht mehr am Rechner sitzen und arbeiten. Jetzt stellen wir uns mal vor, der Ernstfall ist tatsächlich eingetreten, trotz vielleicht guter, Klammer auf, besserer, Klammer zu, vielleicht auch keiner Vorbereitung, das ist ja immer die Frage, aber in der Regel sollte eigentlich in jedem Unternehmen ein gewisses Risikomanagement vorhanden sein und zumindest mal so ein bisschen sich damit beschäftigt worden sein, wie bereite ich mich auf einen Cybervorfall vor? Und der Angriff ist jetzt da. Jetzt ist es natürlich so, es kommt auf Minuten an und Stunden, weil das ist ja nichts, was sich erstmal über Tage hinschleicht, sondern meistens ist es ja da, wenn es da ist. Es kann natürlich sein, dass die Angreifer schon länger im Unternehmensnetzwerk drin waren, ohne dass es uns aufgefallen ist, aber in der Regel wird dann irgendwann, sag ich mal, die Malware scharf gestellt und alles ist verschlüsselt. Und genau da, in diesem schmalen Grat, wie du gesagt hast, also Adrian, in der unfreiwilligen Gruppenarbeit unter Druck, passieren ja auch immer wieder fatale Fehler, die den Schaden ja oft noch verschlimmern können. Was muss denn das Notfallmanagement, das ja mit der Vorbereitung eigentlich beginnt, welche grundlegenden Maßnahmen sollten denn da getroffen werden, um eben nicht sozusagen erst hinterher aus den typischen Fehlern lernen zu können?
So, können die Bowling spielen?
Ja, sie wissen zumindest, wie es funktioniert und wir haben es auch schon gemacht.
Genau. Und würdest du jetzt für einen Wettbewerb anmelden?
Nein.
So, das ist so ähnlich der Punkt. Also ich bin beim Bowling, wenn ich eine Stunde gespielt habe, bin ich auch ganz gut. Dann treffe ich sogar meine Bahn ab und zu. Aber es gibt beim Bowling, gerade mit Kindern oder auch beim Kegeln mit Kindern, diesen Trick, dass man die Seitenwände hochklappen kann. Na, ich kann nicht komplett verlieren, also ich kann nicht komplett ins Auslaufen. Und im Endeffekt, ein gutes Notfallkonzept gibt mir diesen Rahmen. Also gibt mir zumindest einen Bereich, in dem ich mich bewegen kann, dass es nicht komplett eskalieren kann. Es gibt mir einen Leitfaden, also in dem Moment habe ich Stress. Ich habe wirklich eine Situation, die habe ich sonst nicht. Der Aspekt wird oftmals wirklich unterschätzt. Psychologisch, es wird psychisch, es ist eine Riesenbelastung, auf einmal sich hinzustellen und sagen, wir müssen jetzt die Firma hier rausholen. Na, jetzt sagen wir mal, die Firma hat 150 Mitarbeiter, da hängt meistens eine Familie dran, sagen wir mal 3, dann haben wir auf einen Schlag die Verantwortung für 450 Mitarbeiter und 450 Existenzen, ob die in 2 Monaten noch ihre Miete zahlen können. Das ist der Punkt, das ist eben genau dieser Bereich, den ich mache, dieses Krisenmanagement. Sich da freiwillig in die Verantwortung schmeißen und so sagen, jo, gib mir das Hütchen, ich bringe euch da durch, muss man schon irgendwie ein bisschen seltsam sein, also passt zu mir. Deswegen, da je besser meine Vorbereitung ist, je besser ich den ungefähren Weg habe, in dem ich mich bewegen muss, desto leichter und desto mehr Routine und Ruhe bringe ich einfach rein. Mhm. Und dafür ist ein gutes Notfallkonzept einfach wichtig.
Ja. Christian, aus deiner Erfahrung im Security Operations Center, also da werden ja auch, wie du schon gesagt hast, da werden solche Vorfälle ja auch gemonitort. Gibt es denn aus deiner Erfahrung so bestimmte Maßnahmen, wo du sagst, das sind Dinge, das müssen Unternehmen in petto haben, um eben auf Sicherheitsvorfälle vorbereitet zu sein?
Also ich meine, der größte Punkt ist, überhaupt vorbereitet zu sein. Also zum Beispiel in Maßnahme von einem Notfallkonzept oder einem Notfallplan. Wenn man sich erstmal damit auseinandergesetzt hat, dann findet man auch die individuellen Punkte, die für einen wichtig sind. Weil also es ist ja nicht jeder Kunde gleich. Ich habe ja produzierendes Unternehmen, ich habe vielleicht Unternehmen, die sogenannten Kronjuwelen liegen überall irgendwo anders. Ja? Ja, und dementsprechend muss ich mich natürlich ausrichten. Und da gehört dann auch dieses Ganzheitliche dazu, also nicht nur das Technische, sondern auch das Organisatorische, was Adrian auch schon gesagt hat. Ich muss mir halt einfach vorher die Gedanken machen. Auch Gedanken, wer übernimmt wann welche Rolle. Weil Headless Chicken Mode, alle rennen wild durcheinander. Da muss dann erst der Dirigent in Form vom Adrian kommen und vielleicht alles organisieren. Wenn ich mir vorher die Gedanken schon gemacht habe und ich hole einfach einen Plan raus, entspannt es die ganze Sache schon mal. Was natürlich dazu kommt, wenn ich den Plan habe, nicht nur in der Schublade liegen lassen, sondern regelmäßig drauf gucken. Am besten, wenn es Möglichkeiten gibt, das auch mal durchspielen, weil Situationen verändern sich, technische Umgebungen verändern sich. Bringt mir nichts, wenn ich dann einen alten Plan habe. Das ist ähnlich wie mit dem Backup. Ne? Ein Backup, das ich nicht teste, kann gut gehen, muss nicht.
Ja, das stimmt. Jetzt ist es natürlich so, wenn jetzt, wie gesagt, der Angriff da ist und ihr habt es ja beide quasi mit dem Headless Chicken Mode schon genannt, also alle rennen rum wie irgendwie aufgescheuchte Hühner und keiner weiß mehr so genau, was er eigentlich zu tun hat. Was sind denn eurer Meinung nach so typische Fehler oder die ihr vielleicht auch schon mal beobachtet habt, sowohl auf Seiten derjenigen, die davon betroffen waren, als auch vielleicht auf Seiten derjenigen, die sich tatsächlich vorab schon Gedanken gemacht haben und einen tollen Notfallmanagementplan in der Schublade hatten. Christian, wie ist das so in deiner Erfahrung gewesen? Was ist bei den ersten Reaktionen auf einen Sicherheitsvorfall schon mal schiefgegangen?
Bei der ganzen Geschichte ist ja die Zeit ein ziemlich wichtiger Faktor. Und da kann es natürlich erstmal damit beginnen, dass ich den Vorfall so als Vorfall gar nicht einschätze. Also sprich, dass sich der Start von meinen ganzen Maßnahmen verzögert.
Weil ich ihn nicht erkannt habe oder weil es einfach irgendwie...
Weil ich es falsch einschätze. Okay. Also das muss ja auch nicht im bösen Sinne sein, sondern es ist einfach so, ist was, was man nicht alltäglich hat, muss man erstmal wahrnehmen als solchen Fall. Und dadurch dann halt eben den gesamten Vorgang ein bisschen verzögern. Als ersten Schritt habe ich natürlich immer, dass ich ein System oder dass ich nicht nur ein System, sondern generell einen betroffenen Bereich versuche zu isolieren. Auch das, wenn das nicht frühzeitig geschieht, das ist irgendwann auch rum mit Isolieren. Und was auch oft vergessen wird von Anfang an, aber eben auch wieder Headless Chicken Mode, das Ganze mit zu protokollieren, irgendwelche Logs sichern, aber auch mal den Ablauf einfach mit runterschreiben.
Ja, Adrian, du nix, das können ja unsere Hörerinnen und Hörer nicht sehen, aber sozusagen, du bist ja von Christian schon als Dirigent der unfreiwilligen Gruppenarbeit genannt worden. Was sind bei deiner Arbeit dir denn schon für typische Fehler untergekommen, wo du sagst, hey, wenn ihr da drauf achtet, dann könnt ihr auf jeden Fall einen Schritt schneller sein oder ein Stück weit besser aus dem Vorfall, aus der Krise wieder rauskommen?
Ganz großer Tipp oder ganz einfacher Tipp jetzt auch aus dem Fall von letzter Woche. Es gibt ja unterschiedliche Firmen, wie gut es denen geht. Also so Produzierende haben meistens ein bisschen mehr Puffer, wenn ich in Richtung Logistik oder sowas gehe. Die haben dann, die leben eher so von Hand in den Mund. Nach 3, 4, 5 Tagen keinen Aufträge oder Geldeingang wird es echt kritisch.
Ja, es geht um Liquidität, ne?
Genau, auch. Da habe ich noch viel mehr Probleme. Also erster Trick, die Internetverbindung ziehen von der Firewall, also dass nicht weiter von außen Dinge passieren können und wissen, wie viele Internetverbindungen habe ich, nicht? Wenn ich 4, 5 Leitungen habe, dann oder noch ein Fallback mit LTE, das auch ausmachen. Aber auf keinen Fall die Geräte ausschalten. Auf den Geräten, selbst wenn sie verschlüsselt sind, liegen Daten im RAM, also in dem Speicher, in einem flüchtigen Speicher. Das heißt, wenn ich das System ausmache, sind die Daten weg. Ja. Meistens sind da Spuren drin oder oftmals sind Spuren drin, die uns helfen als Forensiker rauszufinden, wie hat sich der Angreifer fortbewegt. Weil oftmals die Logdaten, wenn Christian sie nicht ongeboardet hat, in einem Seam liegen, separat, nachdem es verschlüsselt worden ist, sind die weg. So, das heißt, es wird viel, viel schwieriger, das rauszufinden. Das heißt, Internetverbindung, Ruhe bewahren. segmentieren, macht Sinn. Also wenn jetzt eine komplette Halle brennt oder ob einzelne Räume brennen. Einen einzelnen Raum kriege ich natürlich viel besser gelöscht und viel besser im Griff gehalten, wenn da jemand reingekommen ist, als dass die komplette Halle brennt. Das macht es deutlich schwieriger. Mhm. Dann brauche ich diese Daten, also die RAM-Daten, um schnellstmöglich, da kann teilweise sogar der Verschlüsselungsschlüssel drin liegen. Den kann ich auslesen und gegebenenfalls damit sogar das Unternehmen wieder aufmachen. Das hilft mir schon mal sehr viel, weil ich nicht aus dem Backup irgendwie wiederherstellen muss. Teilweise kriege ich es damit auf. Es lässt aber auch Rückschlüsse, wie gehen die vor? Was haben die gemacht? Teilweise kann es auch anderen Betroffenen helfen, weil ab und zu sind sie faul und nehmen den gleichen Schlüssel für viele. Wir arbeiten da sehr eng mit Strafverfolgungsbehörden. Ich telefoniere jede Woche irgendwie mit Europol, LKA und sonstigen, um mir die Informationen zu holen. Wie arbeiten die? Auf was muss ich achten? Wir hatten jetzt einen Fall, der ruft der Angreifer sogar an.
Ja, ja, klar.
Also die verschlüsseln und rufen dann an, um Druck auszuüben, dass gezahlt wird. Aber nicht nur mich als betroffene Firma, sondern auch Kunden und Lieferanten, um den Druck von außen mehr zu erhöhen.
Na klar, ich habe ja gewisse Meldepflichten, also ne?
Genau, und ich brauche von vornherein die Zeiten. Datenschutzmeldung, Anzeige erstellen, Cyberpolice, wenn ich eine habe, eine Versicherung, ne, das ist sofort kommunizieren. Und da brauche ich dann halt, wenn die ganzen Daten auf dem File-Server liegen und der ist zu, ist das doof. So, das heißt, ich sollte es einmal gedruckt haben, einen klaren Plan, wer ist zuständig, nicht der IT-Leiter, ist nicht gleichzeitig der Notfallbeauftragte. Der muss restoren. Der kann nicht gleichzeitig alles andere handeln. Da also die Verteilung ein bisschen.
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, wie du schon sagtest, du musst auch auf die Verteilung achten, wer muss denn irgendwie was am Ende des Tages tatsächlich umsetzen. Wie du schon sagtest, der IT-Leiter ist nicht dafür zuständig, beispielsweise die Krisenstabskommunikation zu machen. Wie du schon gesagt hast, der muss sich erstmal darum kümmern, dass die Internetleitungen gekappt werden, die Geräte am Laufen bleiben und dass eben die Forensiker kommen können und gegebenenfalls die RAM-Speicher auslesen können. Und das sind ja jetzt alles relativ technische Maßnahmen. Du hast ja auch als vorhin schon die organisatorischen Maßnahmen angesprochen, denn die spielen natürlich gerade auch beim Notfallmanagement eine Rolle, weil es ist ja eine Kombination aus beidem. Ich kann natürlich nicht nur ausschließlich mich auf die technischen Maßnahmen konzentrieren, während meine ganze Organisation völlig auseinanderbricht, weil natürlich nicht alle 450 Unternehmenszugehörigen, von denen du vorhin gesprochen hast, die sind ja nicht per se alle in der IT-Abteilung, sondern die sitzen ja an unterschiedlichen Enden und Ecken, können dann eben nicht mehr arbeiten. Wenn die Angreifer nicht irgendwie die Kunden und Lieferanten anrufen, dann ist es natürlich auch, zumindest aus meiner Perspektive, extrem wichtig, dass die Mitarbeitenden erstmal alle ihren Mund halten, damit eben nicht zu viel Druck von außen entstehen kann, weil wenn dann die Medien schon bei dir vor der Tür stehen und irgendwie dir sozusagen RTL exklusiv das erste Mikro unter die Nase hält als Geschäftsführer, da bist du natürlich auch in einer Situation, die ja unfassbar viel Stress in dir auslöst und die Drucksituation, wenn man die, Christian, wie du gesagt hast, nicht mal wenigstens geübt hat, dann ist das nichts, wo sich viele Menschen drin wohlfühlen und oftmals sind es auch gerade die Menschen, vielleicht mit denen man gar nicht gerechnet hätte, die am Ende des Tages ja vielleicht auch eine Rolle in so einer Krise übernehmen, von denen man vorher gar nicht wusste, dass sie in der Lage sind, eine Rolle in der Krise zu übernehmen. Also finde ich ja nur raus, wenn ich entweder eine Krise habe oder wenn ich meine Leute so gut kenne, dass ich weiß, stille Wasser sind tief, aber ich habe den oder diejenige schon erlebt, wie sie in Stresssituationen reagiert. Also da ist es ja auch unfassbar wichtig zu gucken, wie sind die organisatorischen Maßnahmen und welche Rolle spielen da einfach eigentlich auch die Menschen, ja? Und ich würde jetzt gern noch mal ein bisschen darauf zu sprechen kommen, was du angesprochen hast, auch mit dem forensischen Gutachten, weil das ist ja auch sowas, ein Sicherheitsvorfall kann ja nicht nur operativ für das Unternehmen Folgen haben, sondern eben auch juristisch. Und ich war jetzt kürzlich auf einer Konferenz und da hat ein Anwalt dieses Thema auch kurz angeschnitten und der sagte, ja, er selbst ist jetzt gerade in mehreren Verfahren drin, wo die Firmen insolvent gegangen sind aufgrund eines Cybersicherheitsvorfalls. Und das ist tatsächlich, es geht bei diesen Firmen so weit, dass die Geschäftsführer gerade dabei sind, Vergleiche auszuhandeln, weil sie ja vor allen Dingen, das wird ja verstärkt noch durch die NIS 2 in Zukunft, wenn sie dann mal in Deutschland tatsächlich auch in nationales Recht umgesetzt wird, verstärkt ja kommen wird, ist ja die Haftung der Geschäftsführung. Und in diesen Verfahren wird tatsächlich schon über Vergleiche gesprochen, weil klar ist, dass die Geschäftsführung hätte besser Bescheid wissen müssen über die IT-Sicherheitssituation im eigenen Unternehmen. Und das ist natürlich was, Christian, du hast es auch angesprochen, es ist wichtig, dass man vorbereitet ist. Es ist wichtig, dass ein Plan da ist. Es ist wichtig zu wissen, was sind meine Kronjuwelen. Und das können in unterschiedlichen Unternehmen ja auch ganz unterschiedliche Dinge sein. Jetzt ist es auf der einen Seite natürlich wichtig, sich in diesem rechtlichen Rahmen zu bewegen, und vor allen Dingen auch als Geschäftsführung zu wissen, wo sind meine Kronjuwelen und wie weit muss ich irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen implementieren. Christian, inwieweit ist es denn sozusagen im Nachgang von so einem Vorfall auch wichtig, dass eben beispielsweise solche forensischen Untersuchungen gemacht werden? Oder warum ist es denn so unfassbar wichtig, die Beweise auch zu sichern, damit ich sozusagen sehe, wie die Angreifer vorgegangen sind, damit ich eine Lessons learned habe? Aber was sind so die wichtigsten Punkte, wo du sagst, hey, bitte denk dran, das kann im Eifer des Gefechts eben auch mal passieren. Du hast eben von der Dokumentation und der Protokollierung einer Krise gesprochen. Warum ist das so wichtig?
Naja, also zum einen ist es natürlich, wenn ich mich wirklich irgendwann gerichtlich, aus welchen Gründen auch immer, mit der Sache auseinandersetzen möchte, brauche ich eben gerichtsfeste Beweise. Mhm. Und da gibt es dann ganz klare Vorgaben, dass eben auch die Integrität dieser ganzen Daten, die da vorgebracht werden, dass die gegeben ist. Mhm. Da gibt es technische Maßnahmen, aber es geht natürlich auch darum, dass ich dokumentiere, wer zum Beispiel hat mir diese Daten gebracht, wo hat er die her? Nicht nur die Daten an sich, sondern auch die Metadaten außenrum. Mhm. Über welchen USB-Stick wurde das von A nach B transportiert? Lauter so Sachen, das ist ziemlich aufwendig.
Das klingt auf jeden Fall sehr kleinteilig.
Ja, aber am Ende, wenn du dich wirklich gerichtsfest damit auseinandersetzen möchtest, wird das halt eingefordert. Mhm. Und das andere ist natürlich, wie du es auch schon gesagt hast, einmal die Nachvollziehbarkeit für mich selber, um daraus wieder meine Schlüsse zu ziehen, um irgendwelche Lücken zu schließen. Mhm. Aber auch, um, wenn es jetzt um einen größeren Angreifer geht, der nicht nur mich angegriffen hat, vielleicht auch generell diese Taktiken und Techniken rauszuziehen und dann im Idealfall in irgendwelchen geschlossenen Gruppen zu teilen, um vielleicht irgendjemand anders meine Probleme zu ersparen.
Ja, das stimmt.
Als Größenordnung, wir haben letztes Jahr beim größeren Unternehmen, also so, naja, 14.000 Mitarbeiter, das Ganze auch in den Griff gekriegt mit zwei Leuten, ne? Wir führen euch da durch. Aber es war halt von vornherein das Notfallkonzept, die drei Seiten.
Es gab ein dreiseitiges Notfallkonzept für eine Firma, die 14.000 Mitarbeitende hat.
Na, die T-Sachs hat gefordert, dass ich ein Notfallkonzept habe. Es hat nie, okay. Es stand nie drin, ja. Wie.
Ich bin keine Freundin von 150 Seiten, weil die liest sowieso genau. Kein Mensch. Meiner Meinung nach müsste ein richtig guter Notfallmanagementplan auf eine DIN A3-Seite passen. So, wenn du das mal so vor Augen führst, dass du den irgendwie, weiß ich nicht, klein zusammenfaltest und jeder es irgendwie als Faltpapier in der Hosentasche hat, ja? Zumindest, wo die wichtigsten Telefonnummern noch draufstehen, weil wenn alles irgendwie down ist und keiner mehr irgendwie auf Teams zugreifen kann oder auf irgendwelche Datenbanken, ich wüsste jetzt ad hoc nicht unbedingt, wie viele private Telefonnummern ich in meinem privaten Telefon von meinen KollegInnen habe, aber zumindest habe ich so 3-4, also ich wüsste zumindest, dass ich einige erreiche, ja, aber.
Ja, das ist genau der Punkt und dann habe ich halt angefangen, okay, ihr müsst mitschreiben und habe da halt hier auch gesagt, auch beim Schreibt mit, was ihr gemacht habt und vor allem, wer euch gesagt hat, dass ihr das machen sollt, damit es nachvollziehbar ist. Auch die Kommunikation, wann habe ich Landesdatenschutz Bescheid gegeben, wann habe ich der Polizei Bescheid gegeben, wann der Versicherung. Da sind überall Regeln drin, die ich beachten muss. Die Versicherung muss zum Beispiel, ne, es gibt manche, die sagen, ich werde jede Woche ein Update. Die fragen das aber nicht an. Ich muss es proaktiv geben. Wenn ich es nicht mache, mindert das, wie viel sie handeln.
Ja, natürlich. Das ist das Kleingedruckte.
Genau, und das vorher zu wissen, ist unglaublich wichtig.
Ja.
Und dann kann ich einfach sauber alles mitschreiben, eben auch die Kommunikationsmatrix. Wer wird wann, wie erreichbar? Und dafür sind unser leeres Notfallkonzept, so das Playbook, wo alles drin ist, also jetzt nicht nur Cyber, sondern auch Brand, Flut, Angriff, sonst was, hat schon 50 Seiten, weil da auch die Textbausteine drin sind. Wie kommuniziere ich es an meine Mitarbeiter? Was ist meine Meldung nach außen? Weil dann will ich nicht anfangen mit Marketing. Was schreiben wir denn?
Nein, das
ich muss
auch
fertige Blöcke.
Muss fertig haben. Ja, zumindest, wie du schon sagst, du musst Blöcke haben für die jeweiligen Zielgruppen, weil du in Eifer des Gefechts einfach keine Kapazitäten dafür hast. Und am Ende des Tages hast du vielleicht auch noch Menschen, die völlig überfordert sind mit der Situation. Dann musst du erstmal gucken, dass dein Laden beziehungsweise das System Notfall ja erstmal läuft.
Genau, im Notbetrieb. Dein Hinweis mit, das Härteste, was wir hatten, war zwischen Firma wurde gehackt und die Lokalzeitung außenrum weiß es in unter anderthalb Stunden.
Die sind da direkt auch vom Angreifer informiert worden, oder?
Nein, die haben ihre Mitarbeiter nach Hause geschickt, haben gesagt, so, jetzt geht erstmal raus und haben aber nicht den Hinweis mitgegeben, behaltet es erstmal für euch. Die Leute sind unter Druck, die sind angespannt, die wissen jetzt nicht, was passiert, ne? Wir wurden gehackt.
Ja,
der Erste geht zum Einkaufen, erzählt das und nebendran steht einer und schreibt es mir. Das sind so Sachen. Diese Regeln, je besser ich das vorher einmal durchgespielt habe, je besser ich das kommunizieren kann, desto entspannter wird das Ganze. Es macht trotzdem noch keinen Spaß. Das wäre jetzt gemein, sowas zu sagen. Aber ich kann es deutlich handelbarer machen und auch so dass ich nicht panisch irgendwie nach Hause gehe. Auch an so Sachen denken wie, ich habe 3 ITler, die zusammenarbeiten und das Ganze gerade wieder herstellen. Ihr fahrt nicht in einem Auto.
Ja, klar.
In dem Moment denkt da keiner dran.
Ja, wir logisch. Fahren kurz
aber rüber. Nein, tut ihr nicht.
Ich weiß gar nicht, wer mir das kürzlich erzählt hat, dass der arbeitet für ein US-amerikanisches Unternehmen und da war es so, dass die irgendwie ein Meeting in den USA haben und die ganzen Heads aus Europa, die sind auch mit, glaube ich, 5 oder 8 verschiedenen Flügen gekommen. Also ja klar. Also ich meine, ungeachtet dessen, wie unwahrscheinlich ein Flugzeugabsturz ist, aber du willst doch nicht deine komplette Führungsriege irgendwie in einem Flugzeug sitzen haben und irgendwie im Zweifel sind sie dann nicht mehr da, bis sie dort ankommen. Also das macht ja gar keinen Sinn. Ich sage ja, manchmal hilft ja auch ein bisschen so gesunder Menschenverstand. Das ist ja in vielerlei Hinsicht ja schon auch eine Geheimwaffe. Allerdings, und Christian, du hast es angesprochen, das ist ja auch ein Anliegen von dir oder von euch, sozusagen Cybersicherheit auch so ein bisschen auf den Layer 8 zu heben, also eben den Menschen dahin zu bringen. Und ich glaube, wir sind halt eben noch relativ weit davon entfernt, dass sich auch 14.000 Mitarbeitende im Unternehmen verantwortlich für die IT-Sicherheit fühlen. Weil am Ende des Tages bin ich ja schon auch diejenige, die vielleicht eine Phishing-Mail nicht richtig erkennt und auf einen Link klickt oder ich so eng an der Geschäftsführung arbeite, dass ich irgendwie Opfer eines CEO-Frauds, also einen Angriff über unseren Geschäftsführer erlebe, weil das ist ja mittlerweile so perfide geworden und mit den Deepfakes in Zukunft noch viel einfacher, das noch krasser zu orchestrieren oder zu konstruieren vor allen Dingen. Und es ist ja tatsächlich so, die Frage ist nicht, wann werden Unternehmen angegriffen, sondern wie oft werden sie angegriffen. Ja, also das ist ja was immer weiter voranschreitet. Und egal, wie gut man vorbereitet ist, die bittere Wahrheit ist, 100% Sicherheit gibt es nicht. Aber das heißt natürlich auch, dass ich mich mit weniger zufrieden geben muss, oder? Gibt es aus eurer Sicht da irgendwie eine sinnvolle Balance zwischen Aufwand und Nutzen oder wie sollten Unternehmen ihre Sicherheitsstrategien realistisch aufstellen? Jetzt so aus eurer Perspektive mit den Erfahrungen hier im Security Operations Center, mit der Erfahrung im Pentesting und im Incident Response. Was ist da sozusagen für euch realistisch für Unternehmen? Wie finden die richtige Balance zwischen Aufwand und Nutzen?
Darf ich noch kurz eine Anekdote zu dem Thema Kommunikation mit einwerfen?
Natürlich.
Ich lösche da tatsächlich nicht nur im Internet Feuer, sondern ich bin ehrenamtlich auch noch bei der Feuerwehr unterwegs. Und ich hatte den Fall, dass es tatsächlich einen Großbrand gab und wir waren tatsächlich noch an der Einsatzstelle und haben dann mitbekommen, dass Mitarbeiter dieses Unternehmens bereits informiert wurden, was passiert ist, dass erstmal alles gesichert ist, dass die Versicherung Löhne übernimmt etc. Und ich glaube, das hat denen im Gesamten so viel Zusammenhalt gebracht und hat denen geholfen, diese Krise besser zu überstehen. Und das muss irgendwo in der Schublade gelegen sein. Wenn nicht, haben die sehr, sehr schnell reagiert. Also Kommunikation ist auch einfach wichtig und zwar in alle Richtungen, nach intern, nach extern. Ich habe mir mal sagen lassen, was raus ist, ist raus. Das fängst du nicht wieder ein. Deswegen dieses Thema Kommunikation auch nicht unterschätzen.
Nein, wie gesagt, ich bin ja von Herzen Kommunikatorin und ich habe ein Intensivtraining im Bereich Krisenkommunikation gemacht. Und das ist so essentiell. Mein erster Agenturchef hat immer zu mir gesagt, Frau Fröhlich, Kommunikation ist ein schwieriges Geschäft. Ich bin jetzt schon ziemlich lange in dem Business unterwegs und habe immer wieder an ganz unterschiedlichen Stellen auch erfahren, ja, das ist ein schwieriges Geschäft. Ja, also es ist ein sehr schwieriges Geschäft, obwohl es ja so vermeintlich einfach ist. Aber es ist ein wirklich schwieriges Geschäft. Und wie du schon sagtest, Christian, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das Unternehmen genau das in der Schublade hatte, weil das kannst du nicht mal so ad hoc aus deinem Ärmel schütteln. Das machst du nicht in so einer Situation, in der irgendwie deine Lagerhalle lichterloh brennt und du
nicht
weißt.
Nicht im Headless Chicken Mode.
Ja, nicht im Headless Chicken Mode. Aber es ist eine sehr schöne Anekdote. Wie gesagt, wie finden wir sozusagen die Balance zwischen Aufwand und Nutzen, wenn es um realistische Sicherheitsziele geht?
Ein Thema ist dann natürlich immer, dass ich grundsätzlich meine Angriffsfläche so ein bisschen minimiere. Das heißt, ich habe so, wenn ich jetzt an die IT denke, so meine Standardsachen mit Patchen, Dinge, die ich nicht nutze, deaktivieren, sowas in die Richtung. Aber andererseits, du hast gesagt, früher gab es die Frage, was ist dein Hacker? Dann kam irgendwann, werde ich gehackt? Mittlerweile fragen wir uns halt, wie oft werde ich oder wurde ich vielleicht sogar schon gehackt? Hat jemand mitgezählt? Ich muss vielleicht auch ein bisschen mehr in dieses Thema Resilienz, also sprich, was passiert oder wie handle ich, wenn es bereits passiert ist, weil ich es eh nicht zu 100% verhindern kann. Mhm. baue ich mir vielleicht irgendwie so eine isolierte Insel an Notfallsystemen auf, um zumindest mal noch meine Etiketten für die Verpackung zu drucken oder irgend so verrückte Sachen. Ja. Muss man sich eben individuell die Gedanken dazu machen, aber am Ende wirst du halt immer vor diesem Thema stehen, Nutzen-Kosten-Entscheidung. Ja. Aber das ist schwer pauschal zu beantworten. Ich denke, da muss sich jedes Unternehmen halt auch wieder die Gedanken eben vorher machen. Mhm. Das sind wir wieder beim Anfangsthema. Ja. Also einfach vorher mit dem Thema auseinandersetzen.
Ja, und auch so sehr das nach Sisyphus-Arbeit klingen mag, da ungefähr 80 Mal den Stein den Berg hochgerollt und wieder runterfallen lassen, hilft auf jeden Fall. Adrian, was sagst du, 100% Sicherheit gibt es nicht, aber trotzdem sollten wir ja irgendwie eine Balance finden und eine Sicherheitsstrategie schon auch fahren können als Unternehmen, oder?
Ich nehme immer das Bild mit, ich kann 99,9% absichern. Jede weitere 9 wird die goldene Münze, die ich einwerfen muss, größer. Jede weitere Stufe an Sicherheit wird einfach immer und immer teurer. Und irgendwann habe ich eben, entweder mir gehen die Münzen aus oder ich könnte mit den Münzen was viel Besseres machen. Die Restversicherung, ne, den Restteil, ich kann es nicht absolut ausschließen, dass es passieren wird. Aber wenn, dann nutze ich doch lieber eine von diesen Münzen oder zwei, um dann bestmöglich vorbereitet zu sein. Um dann A, Leute an der Hand zu haben, die wissen, was sie machen, die da vielleicht schon Erfahrung haben, dann muss nämlich nicht ich erst mit dem Gesicht bremsen, um rauszufinden, dass das eine blöde Idee war. Ich kann ja aus dem lernen, wir machen es ja genauso. Die Notfallkonzepte, die wir machen, ist eine Fusion aus 50 Stück fast, die wir reviewed haben, über die wir gearbeitet haben mit gewissen Regulatorien. Deswegen haben wir das, weil jeder, ich muss jetzt unbedingt bei der Telekom jeden von meinen informieren. Ja, wie machst du das? Ja, über die Nummern. Ja, dann ruft er mal an. Ich brauche das Hotline-Kennwort. Verdammt. So, und dann fangen im Papier zu suchen. Wir haben das standardmäßig in diesen Plänen drin, dass du alle Kennwörter, auch Stromversorger, Wasser, alles außenrum, dass du die einfach da hast. Das muss da sein, das muss einmal gedruckt sein, das muss pro Standort Bescheid liegen, dass jeder weiß, wenn es brennt, da hingreifen. Für Feuer haben wir das. In den Notplänen, Fluchtplänen steht dann, da ist ein Feuerlöscher, da ist ein Feuerlöscher, da ist ein Feuerlöscher. Das Gleiche für die IT, dass ich einfach weiß, wenn blöd, ich habe super Passwort-Safe, aber der hat ein Passwort. Wo ist das Passwort für den Passwort-Safe? Einfach die Sachen, damit mir das nicht irgendwann vor die Füße fällt, nicht drüber stolpern muss. Deswegen haben wir es schon x-mal durchgespielt. Wir kennen sehr, sehr viele Sachen, die schief gehen können. Wir haben Ups, die Pannenshow dreimal mitgedreht, so gefühlt. Und wir geben unser Know-how praktisch weiter. Und das ist gar nicht so. Also ich muss dann jetzt keine 500.000 Euro in die Hand nehmen, um dann einen guten Plan zu kriegen. Ich muss mich mit beschäftigen. Ich muss wissen, was ist geschäftskritisch für mich wirklich. Also so ein bisschen Business-Impact-Analyse, weil das ja unterschiedlich ist. Was ist für mich wirklich interessant? Und das dann zweimal durchspielen. Und dann habe ich aber auch innerhalb von 2-3 Monaten, und das meistens dauert es nur so lange, weil ich so viele Kommunikationswege hin und her habe innerhalb der Unternehmen, schon einen Plan, wo ich sage, wenn es jetzt knallt, weiß ich, wo ich hinlaufe. Dann weiß ich, was getan werden muss. Ne? Dann habe ich 80-90% schon mal genommen. Das bringt sehr viel Ruhe und hilft einfach, dass es nicht komplett eskaliert. Das geht schnell und dann würde ich eher das Geld noch ein bisschen dafür mit reinwerfen. Und vor allem, einfach ein wichtiger Punkt, offene Kommunikation. Es bringt nichts, es zu verheimlichen. Es macht keinen Sinn. Ich steige regelmäßig oder regelmäßiger aus Inzidenz aus, wenn die Geschäftsführung sagt, nein, wir sagen lieber nichts. Nehmen wir, machen keine Anzeige.
Das ist fatal.
Hatte ich erst vor ein paar Wochen nicht so. Es wird eh veröffentlicht, ihr kommt nicht außen rum. Nein, nein, das weiß keiner. Und 2 Wochen später erpressen mich die Erpresser damit, also die Angreifer damit. Und ich dann einfach denke, das gehe ich nicht ein. Wenn ihr nicht wollt, dann spielt selber. Dieses Risiko mache ich nicht. Ja, ihr müsst mit euren Mitarbeitern offen umgehen, ihr müsst mit euren Kunden und Lieferanten offen umgehen. Es ist keine Schande, gehackt zu werden. Das wird einfach früher oder später jedem passieren. Aber wie ich mit umgehe, das hat aber so ein bisschen was von Fehlerkultur. Ne?
Ja, entscheidet
Nein, ich mache überhaupt keine Fehler. Hm? Uns ist das nicht passiert. Doch, aber sprich offen drüber, dann geht's doch. Dann können andere davon partizipieren und haben nicht das Risiko, nachdem du erwischt worden bist, dass sie halt der Nächste in der Reihe sind. Das muss einfach, diese offene Kommunikation muss einfach sein, damit auch keine Unruhe bei den Mitarbeitern passiert, weil das als allerletztes Giveaway teilweise ist gar nicht so schlimm. Der Hack an sich habe ich vielleicht in 1-2 Wochen im Griff. Viel schlimmer, was oft passiert, wenn bekannt wird, dass ein Unternehmen gehackt wurde. Wenn ich wissen will, wer meine wirklich guten Mitarbeiter sind, lasse ich mich hacken. Weil die wirklich guten Mitarbeiter, nachdem es veröffentlicht worden ist, werden dann von Headhuntern angegangen in den nächsten 1-3 Wochen und dann wird versucht, die abzuwerben. Hm. Einfach aus dem Punkt, jetzt haben sie Angst, so, wissen wir, ob eure Firma nächste Woche noch interessiert? Guck mal, die da würden dich nehmen. Unglaublich perfides Geschäft. Ja, aber wenn ich dann überlege, ich wurde gehackt Geschäft. Und habe es überlebt, danach fehlen mir aber meine besten Menschen.
Unglücklich.
nicht gut. So, und das hatten wir halt schon, deswegen einfach offen kommunizieren, dann kriegen wir das alles hin.
Ich fand den Vergleich mit dem Plan, wo ein Feuerlöscher hängt etc. noch ganz gut. Also vielleicht brauchen wir sowas auch einfach mehr in diese Cyber-Ecke. Ja? Also ich muss ja auch regelmäßig Evakuierungsübungen und etc. machen. Vielleicht brauche ich da auch irgendwie noch so ein bisschen Druck, dass ich eben auch andere Sachen mal übe und mich daran orientiere.
Mhm. Ja, den Eindruck habe ich auch. Wie gesagt, das würde jetzt an dieser Stelle, und wir sind auch quasi zeitlich schon am Ende unserer Folge, aber das würde mich persönlich auch mal interessieren, wie das tatsächlich in der Realität ist. Wie viele Unternehmen üben tatsächlich IT-Sicherheitsvorfälle? Weil das ist natürlich ja auch je nach Reifegrad ein unterschiedliches Thema. Es gibt eben Unternehmen, die haben die Erfahrung schon gemacht und wissen, warum sie das üben müssen, trotzdem üben müssen. Und es gibt Unternehmen, die eben so, die verfolgt so eine Nemesis, ja, mich trifft's ja sowieso nicht, aus welchen Gründen auch immer. Aber nein, das ist wirklich, nein, keiner da draußen ist sicher. Wirklich so gar keiner ist sicher.
Haben wir schon gemacht. Das ist das Schöne an diesen Smartwatches. Genial. Praktisch Escape Games, wenn das schon mal gespielt hat. Also Tabletop-Übungen, wo man einfach sagt, okay, yeah, das ist deine Rolle. Du bist jetzt IT-Leiter, du bist Datenschutzbeauftragter, du bist das. Wir bereiten das vor. Auch für internationale Unternehmen haben wir das schon gemacht. Das ist das Szenario. Das passiert. Das sind eure Karten. Ihr könnt damit alles lösen. Viel Spaß. Und guidet sie so ein bisschen durch. Mm. Ist es genial, wenn das die verschiedenen Führungsbereiche machen, obwohl es ein gespieltes Szenario ist. Kann man danach ganz genau auf der Uhr ablesen, auf der Watch ablesen, wie der Puls, wie die richtig Druck bekommen, obwohl es ein Spiel ist. Und jetzt stellt euch vor, realistisch.
Mhm.
Das ist echt gut abzuschätzen dann. Also kann man auch machen, ist auch sehr sinnvoll, sowas auch mal durchzuspielen und nicht nur theoretisch. Nochmal, Notfallkonzepte sind einfach nur logisches Denken für Fortgeschrittene. Was passiert, wenn und was passiert, wenn nicht? Und das dreimal durchgespielt, dann kann ich es eigentlich gut im Griff haben.
Das ist doch ein super Schlusswort gewesen. Notfallmanagement ist sozusagen Logik für Fortgeschrittene, logisches Denken für Fortgeschrittene. Mehr kann ich dem eigentlich gar nicht mehr hinzufügen, außer vielen Dank, dass ihr beide heute meine Gäste wart. Und ja, euch da draußen, bei euch bedanke ich mich natürlich auch, dass ihr zugehört habt oder zuhört. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert den Podcast oder empfehlt ihn allen Menschen, die mehr über IT-Security wissen müssen. Klammer auf, alle, Klammer zu. Und dann bleibt mir an dieser Stelle wie immer nur zu sagen, keep calm and get protected. Und vielen Dank, ihr beiden. Und euch noch einen guten Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Ciao.
Vielen Dank, Lisa. Ciao.
Dankeschön gleichfalls.
Und das war es schon mit der Follow the White Rabbit Folge. Wir hoffen, die Episode konnte euch einige wertvolle Erkenntnisse zum Thema Cybersecurity vermitteln. Folgt dem weißen Kaninchen, um keines unserer zukünftigen Abenteuer zu verpassen. Wir werden mit weiteren Experten sprechen, um euch auch in Zukunft wichtige Einblicke anzubieten. Keep calm and get protected.